I am in Tonga to issue a global SOS, Save Our Seas, on rising sea levels. A worldwide catastrophe is putting this Pacific paradise in peril. Global average sea levels are rising at rates unprecedented in the past 3,000 years.
Ein globales SOS hat UN-Chef Antonio Guterres diese Woche bei einem Gipfel der pazifischen Inselstaaten ausgerufen, wegen des Meeresspiegelanstiegs. Die kleinen Länder sind besonders gefährdet, drohen teilweise ganz unterzugehen, aber Küstenstädte weltweit sind bedroht. Wir gucken uns an, wie sie darauf vorbereitet sind. Hi und herzlich willkommen zum Klima-Update, dem Nachrichtenpodcast von Klimareporter und der TAZ. Ich bin Susanne Schwarz, ich leite das Ressort Wirtschaft und Umwelt bei der TAZ und ich spreche heute mit meiner Kollegin Katharina Schipkowski, auch von der TAZ. Hi Katha.
Hi.
Ihr hört die Folge vom 29. August 2024 und wir besprechen hier wie immer die drei wichtigsten Klimanachrichten der Woche. Und zwar geht es heute um das Schicksal von Küstenstädten. Dann darum, ob Autobahnabseilen für den Klimaprotest manchmal legal ist. Und am Ende darüber, welche klimapolitischen Maßnahmen eigentlich nachweislich effektiv sind. Also welche Maßnahmen wirklich CO2-Emissionen reduzieren.
Wir beginnen mit den Küstenstädten. Viele Maßnahmen zum Küstenschutz laufen ins Leere, weil sie weder radikal genug noch umfangreich genug sind, noch schnell genug umgesetzt werden. Das ist das Ergebnis einer Metastudie eines internationalen Forschungsteams um WissenschaftlerInnen der Ludwig-Maximilians-Universität München. Am Montag wurde die Studie im Fachmagazin Nature Cities veröffentlicht. 199 Städte aus 54 Ländern wurden untersucht und die Forschungsfrage war, wie Küstenstädte auf klimabedingte Risikofaktoren reagieren und ob sie es überhaupt tun. Also zum Beispiel, wie sie mit dem steigenden Meeresspiegel umgehen, wie sie sich gegen häufigere und stärkere Überschwemmungen, Stürme und Hitze wappnen und wie sie ihre Bevölkerung, ihre Infrastruktur und die Ökosysteme davor schützen.
Also es war ja eine Metastudie, wie du auch gesagt hast. Also das heißt, die WissenschaftlerInnen, die haben keine neuen Daten erhoben, sondern sie haben bestehende Untersuchungen gesichtet und zusammengefasst. Und dabei mussten sie feststellen, dass es echt erhebliche Wissensunterschiede gibt zwischen den Regionen. Und zwar ist der globale Norden in diesen Fragen sehr viel besser erforscht, als es auf Küstenregionen des globalen Südens zutrifft.
Grundsätzlich setzen Städte in Europa oder Nordamerika öfter technische und infrastrukturelle Anpassungsmaßnahmen um, während arme Regionen im globalen Süden eher auf individuelle Anpassungen der Bevölkerung setzen. Also je höher das durchschnittliche Pro-Kopf-Einkommen eines Landes ist, desto wahrscheinlicher ist es, dass die Stadtverwaltung oder die Landesregierung handelt. Also zum Beispiel Deiche erhöht, Ufer befestigt, Warnsysteme etabliert und so weiter. Wenn sowas nicht passiert, dann ist es natürlich an den Haushalten selbst oder auch an den Unternehmen, das Gebiet zu verlassen oder die Branche zu wechseln, wenn das möglich ist. Also wenn man zum Beispiel im Überschwemmungsgebiet wohnt oder in der Fischindustrie arbeitet, aber halt kein Fisch mehr zu fangen ist. So, das wären Beispiele für individuelle Maßnahmen.
Für alle Einkommensklassen und Weltregionen, die da untersucht wurden, lässt sich zusammenfassend sagen, in den meisten Städten reichen die Anpassungsmaßnahmen überhaupt nicht aus. Also weder die Maßnahmen, die von staatlicher Seite realisiert werden, noch die, die die Leute selber vornehmen. Also da sind die Veränderungen weder tiefgreifend genug, noch umfangreich genug, noch passieren sie in angemessener Geschwindigkeit. Entsprechend konnten die WissenschaftlerInnen auch kaum Anzeichen dafür finden, dass die klimabedingten Risiken durch die Maßnahmen wirklich auch nachhaltig sinken.
Ja, das ist schon ein ziemlich schlechtes Ergebnis so einer Bestandsaufnahme. Der leitende Wissenschaftler Matthias Garschagen sagte sogar, man muss irgendwann überlegen, ab wann es sinnvoller ist, Küstenschutzmaßnahmen aufzugeben und stattdessen Umsiedlungen in Betracht zu ziehen. Und natürlich passiert das ja auch schon vielerorts. Also Indonesien siedelt ja gerade seine ganze Hauptstadt um, Jakarta sinkt, deshalb baut die Regierung die neue Stadt Nusantara. Und einige Inselstaaten haben ja auch schon Abkommen verhandelt hinsichtlich der Umsiedlung ihrer Bevölkerung, wie zum Beispiel der Pazifikstaat Tuvalu mit Australien.
Ja, da ist die Frage, woran das liegt, oder? Dass die Städte so ja, so schlecht reagieren. Und einerseits ist es natürlich einfach eine Zeitfrage, weil der Umbau einer Stadt und ja die Umorganisierung von Küstenschutz und die ganzen Verwaltungsprozesse, das dauert natürlich, das ist oft sehr langsam, während die Klimakatastrophe ja bekanntermaßen schnell voranschreitet. Außerdem versuchen Städte oft, ihre Maßnahmen auf Basis ihrer vorherigen Erfahrungen zu optimieren. Und dabei vernachlässigen sie teilweise laut der Studie, dass die Vorzeichen in Zukunft ja vielleicht ganz andere sein werden. Also das heißt, da müsste man eher mit Modellen arbeiten, die eben Zukunftsszenarien berechnen und ja nochmal ganz neu überlegen, ob eine geplante Maßnahme überhaupt noch so passt.
Dazu kommt, dass Regierungen und Verwaltungen oft sozioökonomische Faktoren vernachlässigen. Also sie kalkulieren zwar ein, dass es zum Beispiel viel heißer wird, dass Überschwemmungen und Sturmfluten drohen, aber in ihren Maßnahmen bedenken sie nicht, dass die Bevölkerung sich in Zukunft auch verändert haben wird. Zum Beispiel könnte eine Bevölkerung in der jeweiligen Region in 50 Jahren im Schnitt älter sein, als sie es heute ist. Sie könnte viel größer sein, sie könnte ärmer sein oder stärker segregiert, also hier die Armen, da die Reichen. Und das alles wirkt sich natürlich auf die Vulnerabilität der Gruppen aus und erfordert andere Maßnahmen oder eben eine andere Umsetzung der Maßnahmen.
Positiv ist laut den ForscherInnen immerhin, dass an vielen Orten Maßnahmen getestet werden und also dass nach Lösungen gesucht wird. Vieles wird ausprobiert. Man könnte natürlich auch einwenden, dass die umfassendste und zwingendste Lösung ja auf der Hand liegt, nämlich dass wir aufhören müssen, fossile Energien zu verbrennen und CO2 zu emittieren. Aber ja, gleichzeitig müssen sich Regionen natürlich auf das veränderte Klima und alle Gefahren, die damit einhergehen, einstellen. Alles andere wäre ja Realitätsverweigerung im Grunde. Ja, und das ist immerhin in den Küstenregionen offenbar nicht der Fall. Also die Notwendigkeit, sich anzupassen, die scheint schon durchgehend klar zu sein.
Ja, wir kommen zu unserem nächsten Thema. Am Mittwoch wurde ein Abschnitt der A27 zwischen Bremen und der Stadt Achim im Landkreis Verden für eine Stunde komplett gesperrt wegen einer Abseilaktion für die Verkehrswende. Das Besondere daran ist, dass die Autobahn nicht plötzlich wegen der Aktion gesperrt wurde, als die Aktion quasi von der Polizei entdeckt wurde, sondern dass ein Gericht angeordnet hat, die Straße zu sperren, damit die Aktion durchgeführt werden kann. Und kurios ist außerdem, dass die Abseilaktion in Solidarität mit zwei AktivistInnen stattfand, die genau wegen einer solchen Abseilaktion einen Tag später, also am Donnerstag, vor Gericht standen. Die beiden AktivistInnen hatten sich im Jahr 2021 von einer Autobahnbrücke abgeseilt, um gegen die Verkehrsministerkonferenz in Bremen zu protestieren. Und daraufhin wurden sie wegen Nötigung im besonders schweren Fall angeklagt, weil, so argumentierte die Staatsanwaltschaft, bei der Aktion tausende AutofahrerInnen im Stau gestanden hätten. Auf Nötigung im besonders schweren Fall können 6 Monate Haft stehen. Und die beiden wurden am Donnerstag auch verurteilt, allerdings nicht zu einer Haftstrafe, wie die Staatsanwaltschaft gefordert hatte, sondern zu 90 Tagessätzen, was aber auch nicht gerade wenig ist.
Nee, und wahrscheinlich habt ihr schon mal mitbekommen, dass die Strafverfolgungsbehörden bei Autobahnsperrungen bzw. bei Störaktionen auf der Autobahn ja alles andere als zimperlich sind. Und klar, das ist natürlich gefährlich. Also es kann zu Unfällen kommen, zu Auffahrunfällen, zu Staus, aber die gibt es natürlich auch ohne Protest oft, muss man vielleicht dazu sagen. Und das ist ja im Prinzip Alltag. Jedenfalls ist es selten, dass ein Gericht jetzt so eine Protestform genehmigt. Allerdings passiert es auch wahrscheinlich gar nicht so oft, dass AktivistInnen überhaupt versuchen, so eine Aktion, also das Abseilen von einer Autobahnbrücke, genehmigen zu lassen, also vorher anzumelden. Und in diesem Fall hatten die OrganisatorInnen beantragt, das Abseilen und transparente Hängen von der Brücke bei laufendem Verkehr zu genehmigen als Protest, damit es viele Leute sehen natürlich. Und die Versammlungsbehörde wollte das aber nicht, weil es nach ihrer Einschätzung eben eine zu große Gefahr für die öffentliche Sicherheit dargestellt hätte und erlaubte den Protest nur auf der Brücke. Und da haben sich die AktivistInnen aber per Eilverfahren ans Verwaltungsgericht Stade gewandt. Und das folgte zwar der Gefahrenbeurteilung der Versammlungsbehörde, entschied aber, dass man den AktivistInnen dann eben einen Ausgleich anbieten müsste. Also es geht nicht einfach zu sagen, nee, geht halt nicht, Schade. Denn das Grundrecht der Versammlungsfreiheit, das wiegt schwer und laut diesem Gericht umfasst es eben auch den Beachtungserfolg, also die möglichst große Beachtung eines Protests durch die Öffentlichkeit. Und nur auf der Autobahnbrücke rumzustehen mit Transparenten in der Hand, das ist natürlich jetzt nicht so öffentlichkeitswirksam. Also das Gericht formuliert es ungefähr so, die Auflagen der Stadt, also die Auflagen der Versammlungsbehörde, die würden den Zweck der Aktion, nämlich halt Aufmerksamkeit zu erregen, erheblich einschränken und den Beachtungserfolg nicht hinreichend ermöglichen.
Deshalb ordnete das Gericht an, den entsprechenden Autobahnabschnitt am Mittwoch von 12 bis 13 Uhr zu sperren, sodass die Versammlung dann mit Abseilen stattfinden kann, aber dadurch keine Gefahr für den fließenden Verkehr entsteht, denn der ist gestoppt. Die Versammlungsbehörde der Stadt Achim hat daraufhin aber Beschwerde beim Oberverwaltungsgericht eingelegt. Allerdings ist sie damit nicht so weit gegangen, zu sagen, die ganze Sperrung ist unzumutbar und unverhältnismäßig, sondern sie hat nur gesagt, eine ganze Stunde ist zu lang. Das Oberverwaltungsgericht ist der Beschwerde dann auch gefolgt und hat angeordnet, dass der Protest nur eine halbe Stunde gehen darf, hat aber auch deutlich gemacht, dass es der ersten Instanz überhaupt nicht folgt, also dass es nicht der Meinung ist, man hätte das Abseilen überhaupt erlauben müssen, da die Stadt sich aber ja nur beschwert hatte, dass die Zeit der Sperrung zu lang ist und nicht überhaupt über die Sperrung beschwert hat, ist das Oberverwaltungsgericht auch nur diesem Ersuchen nachgekommen und hat eben nur die Zeit der Aktion verkürzt.
Also die AktivistInnen waren jedenfalls ziemlich zufrieden, dass ihre Aktion mit Abseilen stattfinden konnte. Einer von ihnen war ja, wie schon erwähnt, der Angeklagte, der wegen der Abseilaktion schon im Jahr 2021 dann am Tag drauf, am Donnerstag vor Gericht stand und der sagte der Taz, Hauptsache die Störung ist passiert und wir konnten beweisen, dass es keine Straftat ist, sich von einer Autobahnbrücke abzuseilen. Ja, das haben die zuständigen RichterInnen dann allerdings am Donnerstag anders gesehen und die beiden AktivistInnen doch verurteilt. Trotzdem ja, ist es vielleicht ein ziemlich smarter Move sozusagen als Vorfeldaktion zu so einem Prozess, dieselbe Protestaktion nochmal anzumelden und legal durchzuführen. Also zu zeigen, guck, wenn ein Gericht das genehmigt, dann kann es ja nicht strafbar sein. Andererseits, wenn man genau hinguckt, ist es natürlich nicht wirklich dieselbe Aktion, denn strafbar war ja damals bei der Aktion 2021, sich im laufenden Verkehr abzuseilen. Und das hat ja auch dieses Mal das Gericht verboten. Also legal war die Aktion ja nur bei stillstehendem Verkehr möglich.
Was man aus diesem Fall aber trotzdem ableiten kann, ist, dass das Grundrecht auf Versammlungsfreiheit wirklich sehr unterschiedlich bewertet wird. Obwohl es ja als Grundrecht eigentlich unstrittig sein sollte, dass es sehr schwer wiegt. Also da kann man, glaube ich, sagen, dieses Grundrecht wird teilweise zu leichtfertig geopfert, wenn ihm andere Interessen entgegenstehen. Denn häufig wird eben keine Alternative angeboten, wie es ja jetzt hier passiert ist, die dem Interesse der AnmelderInnen, also der Durchführung der Versammlung, so stark Rechnung trägt.
Wir kommen zu unserem dritten Thema. WissenschaftlerInnen haben die Klimapolitik von 41 Ländern untersucht, und zwar auf ihre Effektivität hin. Also die haben geguckt, was hat denn wirklich Treibhausgasemissionen reduziert? Denn Ziele ausrufen, das kann man ja relativ einfach. Und die Frage ist, hilft denn dann die Maßnahme auch wirklich, das Ziel zu erreichen? Und das Ergebnis, bei nicht mal ganz 13% der rund 1500 untersuchten Maßnahmen aus dem Zeitraum 1998 bis 2022, bei nicht mal 13% konnten die WissenschaftlerInnen wirklich einen positiven Klimaeffekt nachweisen. Also sie sagen zwar auch, kann schon sein, dass es den teilweise trotzdem irgendwie gibt indirekt. Also manche Effekte sind ja vielleicht auch schwer messbar und dann gibt es die vielleicht trotzdem. Aber selbst wenn man jetzt da noch ein paar Prozentpunkte draufrechnen würde für die Dunkelziffer sozusagen, dann verändert das das Gesamtbild ja noch gar nicht so stark. Also ein Großteil der Maßnahmen, die die Politik im Namen des Klimaschutzes oder der Nachhaltigkeit ergreift, ist nicht wirksam.
Ja, das ist natürlich einerseits total ernüchternd, aber andererseits ist diese Analyse sehr aufschlussreich und insofern auch mutmachend, denn es lässt sich ableiten, unter welchen Bedingungen Klimaschutz eben doch funktioniert. Also wir fangen mal mit einem Negativbeispiel an aus Deutschland, die Abwrackprämie für Autos von 2009 und 2010. Damals bekam man ja Geld, wenn man ein altes Auto verschrottete und ein neues kaufte. Also das war, klar, kein reines Klimaprogramm, sondern sollte auch die Wirtschaft ankurbeln. Aber es war schon eindeutig ökologisch beworben. Es hieß sogar Umweltprämie. Also der Gedanke war, dass die neuen Autos weniger Abgase verursachen und effizienter sind. 5 Milliarden Euro hat das insgesamt gekostet, also wirklich viel Geld, vor allem wenn es am Ende nichts bringt. Anders sah es bei der Einführung der Lkw-Maut im Jahr 2005 aus. Die hat die Verkehrsemissionen deutlich gesenkt, laut den Autoren der Studie um 11,7%.
Was ich ganz überraschend fand, ist, dass die Studie zu dem Schluss kommt, dass Verbote von klimaschädlichen Technologien gar nicht so wirksam sind. Also sind sie am Ende natürlich schon, denn verboten ist verboten. Also wenn die EU zum Beispiel dabei bleibt, dass ab 2035 keine neuen Verbrenner mehr zugelassen werden dürfen, dann ist es eben so. Aber eigentlich würde man sich ja erhoffen, dass Leute so ein für die Zukunft ausgesprochenes Verbot schon mal als Signal aufnehmen, sich darauf vorzubereiten. Das ist ja auch wichtig, also dass Privatpersonen vielleicht nicht noch aus Trotz einen Verbrenner kaufen, weil sie ja ahnen, dass die ganze Infrastruktur bald anders aussieht. Und dass InvestorInnen, ja, dass die dafür sorgen, dass es auch wirklich der Fall ist, damit dann eben 2035, wenn das Verbot wirklich greift, auch alles sitzt und funktioniert. Aber da zeigt die Studie, das passiert vor allem, wenn so ein Verbot noch kombiniert wird mit Preisanreizen. Da ist Norwegen als Positivbeispiel genannt. Da kommt das Verbrenner aus für Neuwagen schon 2025. Aber flankiert durch steuerliche Anreize beim E-Autokauf und vor allem einen hohen CO2-Preis, der fossiles Tanken halt super teuer macht. Und ja, ich habe da mit einem der StudienautorInnen telefoniert und gefragt, warum das so ist, also warum Verbote alleine nicht wirken oder nicht ausreichend wirken. Und seine Vermutung ist, die Glaubwürdigkeit, dass das wirklich passiert, ist für VerbraucherInnen und für InvestorInnen nicht so hoch, wie wenn eben noch mehr Weichen in dieselbe Richtung gestellt werden.
Ja, und ich meine, das liegt ja auch nah, wenn man sich zum Beispiel die Angriffe auf das Verbrenner aus der EU anguckt. Die FDP zum Beispiel wollte das ja auch schon wieder abschaffen und die Debatte kocht immer wieder hoch. Da kann man sich schon vorstellen, dass Leute verunsichert sind und ihr Verhalten nicht anpassen, weil sie halt gar nicht wissen, ob die Gesetze Bestand haben werden. Das heißt aber wiederum auch nicht, dass Verbote an sich unnütz sind. Ganz im Gegenteil. Aber dass eben im Idealfall verschiedene Maßnahmen gut ineinander greifen sollten. Damit sind wir für heute am Ende unserer Folge. Schön, dass ihr zugehört habt. Abonniert uns gerne in eurer Podcast-App und lasst uns ein paar Sterne da, wenn ihr uns gerne hört. Ihr könnt uns auch eine Mail schreiben an klima-update@klimareporter.de. Schönes Wochenende.
Ciao. Das Klima-Update ist ein Projekt des Klimawissen e.V. in Kooperation mit der TAZ und der TAZ-Panther-Stiftung. Es wird im Wechsel moderiert von Verena Kern, Sandra Kirchner, Katharina Schipkowski und Susanne Schwarz. Unser Produzent ist Christian Eichler. Ihr könnt unsere Arbeit mit einer Spende unterstützen. Dazu besucht uns auf www.verein-klimawissen.de.